Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
Noch nie gab es in Deutschland so viel zu vererben wie heute. Jedes Jahr hinterlassen verstorbene Menschen eine dreistellige Milliardensumme. Und so kommt es, dass viele es sich leisten können, beim Erbe nicht nur die eigenen Kinder und Verwandten zu bedenken, sondern einen Teil davon auch für einen guten Zweck einzusetzen. Die Malteser zum Beispiel profitieren als gemeinnützige Organisation davon, wenn jemand sie im Testament mit Geld oder einer Immobilie berücksichtigt. Deshalb organisieren sie von Zeit zu Zeit Vorträge zum Thema Vererben mit dem Münchner Rechtsanwalt Walter Hüleck. Der Fachmann für Erbrecht gibt dabei einen umfassenden Überblick, was man alles beachten muss, damit beim letzten Willen die Malteser auch wirklich zum Zug kommen. Und Walter Hüleck ist heute unser Gast im MKR-Studio und er erklärt uns gleich, wann und vor allem, wie man ein Testament so gestaltet, dass der letzte Wille auch wirklich so geregelt ist, wie man sich das wünscht. Und ebenfalls bei mir im Studio ist Konrad von Soden. Er ist bei den Maltesern der Diözesanreferent für Fundraising, Großspender und Stiftungen und sagt uns unter anderem, wofür die Malteser das Geld aus Erbschaften einsetzen. Herr Hüleck, Herr von Soden, herzlich willkommen bei uns in den Malteser Momenten. Herr von Soden, wieso bieten die Malteser Vorträge rund um Vorsorgen und Vererben an? Wieso ist Ihnen das wichtig?
Wir machen das nun ja schon eine Reihe von Jahren und wir haben einfach vor einigen Jahren gemerkt, und es nimmt auch immer weiter zu, dass die Menschen mit Fragen zu dieser Rechtsvorsorge auf uns zukommen. Die Vorträge, die wir anbieten, sind ja zweigeteilt. Zum einen das Thema Testament, um das es heute ja auch maßgeblich gehen wird. Und das andere ist das Thema Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung. Und aus unseren Diensten, aus unseren Fachstellen für pflegenden Angehörigen, aber auch bei uns in der Diözesangeschäftsstelle kamen da immer wieder Fragen in die Richtung an uns heran und auch das Thema, wie setze ich ein Testament auf, auch tatsächlich in Bezug auf uns Malteser, wie das funktioniert, diese Fragen kamen immer wieder und so haben wir vor einigen Jahren dann diese Vortragsreihe ins Leben gerufen und sind sehr froh, dass wir da einen Anwalt wie den Herrn Hüleck gefunden haben, der das mit uns zusammen macht.
Welche Rolle spielen denn generell Erbschaften zum Beispiel jetzt, wenn es um die Finanzierung der Dienste bei den Maltesern geht? Ist das in den letzten Jahren wichtiger geworden?
Im Malteser Hilfsdienst sind wir ja grundsätzlich auf Spenden angewiesen und die sich zusammensetzen. Und das sind ganz massiv und maßgeblich unsere Fördermitgliedschaften. Und dann gibt es Einzelspenden und dann gibt es größere Spenden. Und wir merken tatsächlich, dass in den letzten Jahren die Erbschaften zunehmen, auch die Vermächtnisse zunehmen. Und das ist ein ganz maßgeblicher Baustein in dem, wie wir unsere Dienste finanzieren. Gerade die Dienste, die wir sonst nicht machen könnten.
Was wird Ihnen denn da vererbt? Natürlich als erstes denkt man an Geld. Ist es aber auch was anderes, zum Beispiel Immobilien? Was wird da in der Hauptsache vererbt, würden Sie sagen?
In der Hauptsache sind es Geldbeträge. Es kommt aber auch vor, dass wir Immobilien erben. Aber das ist nicht so häufig.
Sie bieten die Vorträge an, auch weil dann eine gewisse Nachfrage besteht, haben Sie gesagt, trotzdem, man setzt sich vielleicht nicht immer so gerne mit Krankheit und Tod auseinander. Welche Erfahrungen machen Sie da? Fällt es manchen vielleicht auch schwer? Und Sie kommen erst, nachdem Sie öfter mal die Einladung erhalten haben zu so einem Vortrag. Wie gehen die Leute so damit um?
Ja, tatsächlich ist dieses ganze Feld Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, und die Testamente sind ja ein Thema, mit dem man sich nicht gerne auseinandersetzt. Und es ist tatsächlich so, dass die Leute immer wieder eingeladen werden, aber dann auch kommen und sagen, sie sind sehr dankbar, dass sie einen Vortrag, einen Input bekommen haben. Ich erfahre dann auch, wenn jemand eine Vorsorgevollmacht gemacht hat oder ein Testament mal gemacht hat und sich danach unterhält, wie viel leichter es ihm geht, weil dieses Thema endlich abgeschlossen ist. Aber es fällt den Menschen, das kennt man ja von sich selber oder seinen Angehörigen, doch sehr schwer, sich damit wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, dass wir mit den Vorträgen zum einen auch ein Wissen oder einen Einstieg in ein Wissen vermitteln können und zum anderen auch vermitteln können, dass es etwas ist, was man regeln kann und wo man auch keine Angst davor haben muss.
Wenn Sie damit für die Malteser beschäftigt sind, war das auch ein Ansporn für sich selbst, mal über das Testament nachzudenken oder haben Sie es vielleicht schon gemacht?
Ich habe tatsächlich ein Testament gemacht, meine Frau auch, und wir haben auch beide Vorsorgevollmachten und Patientenverfügung gemacht. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich nicht bei den Maltesern damit in Berührung gekommen wäre, ich das nicht so die ganze Zeit auf dem Schirm gehabt hätte. Und so hat das für mich definitiv einen Einfluss gehabt. Und auch in Bezug auf Angehörige.
Herr Hülig, der Herr von Soden hat jetzt sein Testament schon gemacht und er ist, finde ich, eigentlich jetzt noch nicht so in dem Alter, wo man es erwarten könnte. Was würden Sie denn sagen, ist überhaupt der richtige Zeitpunkt, an ein Testament zu denken?
Ja, ich denke, für Graf Soden muss auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt an ein Testament zu denken. Er hat ja bereits jetzt eigene minderjährige Kinder. Und spätestens in dieser Situation bietet sich ein Testament an, weil ich da eben vielerlei Dinge regeln kann. Nur als Beispiel etwa die Frage, wer wäre denn etwa Vormund der Kinder, wenn jetzt etwa beide Elternteile irgendwer beim Unfall versterben sollten, ja, nicht? Oder wer könnte das Vermögen dann später, wenn die Kinder vielleicht volljährig sind, aber doch noch unerfahren, als Testamentsvollstrecker verwalten? Das sind alles Fragen, die ich eben in einem Testament wunderbar regeln kann.
Wie geht man denn davor? Reicht es, das selber schriftlich festzuhalten, die Wünsche, und in eine Schublade zu Hause zu legen und es jemandem zu sagen, im Notfall liegt es dort? Reicht das? Sollte man zum Rechtsanwalt gehen, zum Notar? Was empfehlen Sie da?
Also ich denke, da muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist eben die Frage, in welcher Form kann ich denn wirksam ein Testament errichten? Da habe ich grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass ich eben ein sogenanntes privatschriftliches Testament mache, was eben erfordert, dass ich den gesamten Text des Testaments eigenhändig niederschreibe und unterschreibe. Die Alternative dazu ist eben das notarielle Testament, bei dem es dann eben einen Beurkundungstermin beim Notar gibt, und da unterschreibe ich dann eben einen gedruckten Text. Das sind aber reine Formfragen. Die andere Frage ist, sollte ich als juristischer Laie da selbst Hand anlegen? Und die klare Antwort lautet nein. Das Thema ist, das wird von vielen juristischen Laien unterschätzt, deutlich komplexer als die meisten meinen. Und die Konsequenz ist eben, dass dann oft Testamente hinterlassen werden, die entweder inhaltlich unklar sind oder am Ende eben zu ganz anderen Ergebnissen führen, als sich der Erblasser ursprünglich vorgestellt hat.
Und es führt eben auch dann oft in Familien zu Streitigkeiten, die vielleicht gar nicht sein müssten.
Das führt dann in der Tat häufig zu Streitigkeiten in der Familie, die gar nicht sein müssten. Also ich denke, diese Streitereien können ja im Prinzip eigentlich auf zwei Arten verursacht werden. Die erste Möglichkeit wäre, dass der Erblasser gänzlich untätig bleibt und gar kein Testament macht. Das hat dann ja in der Regel zur Folge, dass er von mehreren Personen beerbt wird, eben einer sogenannten Erbengemeinschaft. Und diese Erbengemeinschaft, die ist in der Praxis unglaublich streitträchtig. Also deswegen ist es an sich sinnvoll, ein Testament zu machen. Aber wenn man sich dann auch dazu entschließt, ein Testament zu machen, dann sollte man sich natürlich auch fachkundig Rat holen, damit das Testament dann zum einen inhaltlich klar ist, zum anderen aber auch sinnvoll erbrechtlich und auch steuerrechtlich vor allem sinnvoll gestaltet ist, damit dann wirklich die Ergebnisse rauskommen, die sich der Erblasser ursprünglich vorgestellt hat.
Und sich da fachkundigen Rat, glaube ich, zu holen, lohnt sich auch deswegen, weil der Gesetzgeber manches dann auch mal neu regelt.
Ja, das kann natürlich auch sein, dass es immer wieder mal rechtliche Änderungen gibt, vor allem natürlich auch im Steuerrecht. Aber es ist generell einfach ein komplexes Thema und es ist natürlich ein wenig verführerisch, ja, weil als juristischer Laie für einen der Gedanke natürlich naheliegt, ich setze mich jetzt mal beim gemütlichen Glas Wein an meinen Wohnzimmertisch und schreibe einfach mal auf, was ich gerne so hätte, und dann werden alle anderen Beteiligten nach meinem Tod schon wissen, was ich gern wollte. Aber die Praxis zeigt, dass das eben genau nicht der Fall ist. Und wenn man sich mit diesem Thema eben einmal intensiver beschäftigt, dann kommt man eben schnell dahinter, dass die Dinge doch etwas komplexer sind. Und da sind eben auch diese Vorträge, die die Malteser anbieten, denke ich, ein Stück weit sehr, sehr hilfreich, weil in den Vorträgen einfach den Zuhörern klar gemacht wird, dass hinter diesem Thema dann doch ein bisschen mehr steckt, als die meisten sich vorstellen.
Dann gehen wir das mal an, Herr Hülig. Also was muss ich jetzt beachten oder wie gehe ich vor, wenn ich jetzt den Maltesern wohlgesonnen bin? Ich möchte sie bedenken. Wie gehe ich das an?
Naja, zunächst einmal sollte ich mir klar darüber werden, dass, wenn ich die Malteser jetzt hier bedenke, ich eine elegante Form des Steuernsparens wähle, weil das Vermögen, das die Malteser hinterlassen bekommen, ja ihnen ohne Erbschaftssteuer zukommt. Entsprechend muss es dann ja auch von den Maltesern dann verwendet werden. Ich denke, es macht dann auch Sinn, sich zunächst einmal klar zu werden, wie man ganz genau bei den Maltesern bedenken möchte. Es gibt ja nicht die Malteser an sich, sondern etwa den Malteser Hilfsdienst e.V., dann gibt es ja auch eine Reihe von Stiftungen, da kann Graf Soden sicher noch mehr dazu sagen. Also da sollte man auch natürlich darauf achten, dass man dann den richtigen Rechtsträger bedenkt. Und schließlich und endlich muss man sich dann eben überlegen, in welcher Form man dann den jeweiligen Rechtsträger bedenken möchte. Es gibt ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten im deutschen Erbrecht, wie ich Personen bedenken kann. Die eine Art ist, ich mache eine Person zum Erben und dieser Erbe ist dann eben auch für die gesamte Nachlassabwicklung zuständig. Die andere Möglichkeit ist, dass ich einer Person ein Vermächtnis Vermächtnis zuwende, die Person sozusagen punktuell bedenke und dieser Vermächtnisnehmer seinen Vermächtnisanspruch sozusagen beim Erben geltend macht, aber im Übrigen mit dieser Nachlassabwicklung nichts zu tun hat. Und was im jeweiligen Einzelfall der vorzugswürdige Weg ist, das muss man sich von Fall zu Fall ansehen, nicht? Das hängt letztendlich ja wie bei jeder Beratung vom Einzelfall ab.
Also dann vermute ich, dass für die Malteser Letzteres am besten ist, also nichts mit der Nachlassabwicklung zu tun haben zu wollen.
Ich denke, es kommt darauf an, wen der Erblasser womöglich im Übrigen bedenken möchte. Welche weiteren Beteiligten gibt es? Wie groß ist das Vermögen? Man kann die Frage nicht allgemein beantworten. Ich denke, das ist auch eine ganz generell wichtige Erkenntnis, wenn man heute über seine Nachlassgestaltung nachdenkt. Jeder Fall ist unterschiedlich und jeder Fall muss individuell betrachtet werden. Und deswegen Lösungen von der Stange kann es da nicht geben. Das muss man von Fall zu Fall entscheiden.
Herr von Soden, lassen Sie uns da noch genauer drauf schauen, wen man bei den Maltesern, wir haben es schon angerissen, bedenken kann. Wo wünschen Sie sich, dass sie bedacht werden? Machen Sie da Vorschläge? Es wurden jetzt schon auch die Stiftungen angesprochen. Haben Sie da einen Plan sozusagen?
Wir machen da keine Vorschläge. Also so, wenn jemand auf uns zukommt, häufig erfahren wir gar nicht davon, wenn wir in einem Testament bedacht sind. Man erfahren das erst nach dem Versterben des Erblassers. Aber wenn jemand auf uns zukommt und das vorhat, dann ist es für uns natürlich wichtig, herauszufinden, wie diese Person denn möchte, dass das, was sie im Leben sich aufgebaut hat, denn eingesetzt werden soll. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn jemand den Malteser Hilfsdienst e.V. einsetzt zum Erben oder ein Vermächtnis macht, dass wir das wirklich in dem Ort oder in der nächsten Gliederung von dem Ort einsetzen, das Geld oder das Vermögen, wo der Erblasser auch gelebt hat, sodass es wirklich der regionale Bezug da ist. Und wenn aber etwas anderes gewünscht wird, und es gibt ja auch eben Malteser International, also Auslandsprojekte, es gibt den Auslandsdienst, man kann natürlich auch bestimmen, ob es in einem gewissen Dienst, in einem gewissen Projekt für eine gewisse Gruppe, da hören wir viel von Altersarmut, also zum Beispiel für alte Menschen eingesetzt werden soll, das kann man bestimmen. Und Herr Hülleck hat es gesagt, es gibt auch eine Malteser Stiftung, man kann theoretisch auch eine eigene Stiftung gründen oder auch eine Stiftung der Malteser Stiftung zum Erben einsetzen.
Herr Hülleck, was würden Sie dann vorschlagen, wie man es macht? Am einfachsten ist es zum Beispiel, ein Konto einzurichten. Also wenn ich es zum Beispiel frühzeitig weiß, ein Konto einzurichten für die Malteser und das dann auf dem Weg der Erbschaft den Maltesern zu überlassen, würden Sie sagen, ist das der gängigste Weg?
Nee, das denke ich nicht. Das hängt ganz individuell davon ab, wie der Nachlass dieses Erblassers strukturiert ist. Wir haben ja vorher gerade von Graf Soden gehört, dass es ja auch Personen gibt, die etwa Immobilien den Maltesern vererben. Und wenn wir eben jetzt einen Erblasser haben, der Immobilienvermögen hat und auch Geldvermögen und sagt, ich möchte beides den Maltesern zukommen lassen, naja, dann wäre die naheliegendste Lösung, wenn keine weiteren Personen bedacht werden sollen, dass er eben die Malteser zum Alleinerben einsetzt und die dann den gesamten Nachlass abwickeln. Wenn es jetzt aber etwa so wäre, um ein anderes Beispiel zu nennen, dass der Erblasser sagt, nee, ich würde gerne Verwandte von mir zu erben einsetzen, aber ich möchte jetzt die Malteser konkret mit einem bestimmten Geldbetrag bedenken, dann würde sich eher ein Vermächtnis anbieten. Dann würde die Nachlassabwicklung durch die Verwandten als Erben vorgenommen werden, aber die Malteser könnten dann eben ihren Vermächtnisanspruch bei diesen Erben geltend machen und dann würden die Erben aus dem Nachlass schlicht und ergreifend diesen Betrag den Maltesern überweisen. Das wäre im Prinzip dann die einfachste Lösung.
Und das Ganze eben professionell sozusagen aufsetzen lassen, da geht man zu einem Notar und lässt das dann notariell beurkunden.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit ist die, die Sie gerade angesprochen haben. Man wendet sich an einen Notar und lässt dort einen Entwurf erstellen und anschließend gibt es eben einen Beurkundungstermin beim Notar. Die andere Möglichkeit ist, man wendet sich eben an einen Rechtsanwalt, der in diesem Gebiet zu Hause ist. Also ich persönlich gestalte auch täglich Testamente. Der Unterschied besteht darin, die Personen, die zu mir kommen, die errichten in der Regel dann im Anschluss privatschriftliche eigenhändige Testamente. Die bekommen sozusagen von mir einen fixen und fertigen Text entworfen und den schreiben Sie anschließend eben Wort für Wort ab. Die beiden Varianten haben jeweils Vor- und Nachteile. Ein Vorteil, wenn man heute sich an ein Notariat wendet, besteht darin, dass diese notariellen Verfügungen häufig einem den Erbschein später sparen können, was später ein Kostenvorteil ist. Umgekehrt ist es so, dass der Notar in der Regel eben steuerrechtliche Fragen, die gerade bei größeren Vermögen durchaus relevant sein können, nicht prüft. Und das sind etwa Fragen, die ich jetzt beispielsweise aus Anwalt bei privaten Vermögen in der Regel mitprüfe. Also es bestehen im Prinzip beide Möglichkeiten. Ich denke, am Ende des Tages ist die entscheidende Frage, ob mein Berater, der mit dem Thema dann befasst ist, ob der halt die notwendige Erfahrung und das notwendige Wissen hat. Das ist die entscheidende Frage. Ob ich letztendlich dann die notarielle oder die privatschriftliche Form wähle, ist aus meiner Sicht eher zweitrangig.
Und das alles eben, Herr Hüllig, was Sie uns jetzt erklärt haben, kann man mit Ihnen gemeinsam bei Ihren Vorträgen für die Malteser auch noch einmal vertiefen. Herr von Soden, an welchen Kreis nochmal genau richten sich diese Vorträge?
Die Vorträge sind grundsätzlich offen für alle Menschen, die sich dafür interessieren und für die das Thema gerade relevant ist. Derzeit ist es so, dass wir die Vorträge in unseren Gliederungen dort vor Ort veranstalten. Und da sind die Räumlichkeiten häufig begrenzt, sodass wir da erstmal eine Einladung verschicken an die Freunde, Förderer, Mitglieder der Malteser. Wenn sich aber jemand für einen Vortrag dieser Art interessiert, kann er sich gerne an uns Malteser wenden und bekommt dann auch zeitnah eine Einladung. In der Corona-Zeit hatten wir natürlich das Problem, dass wir unsere Vorträge erstmal nicht mehr halten konnten. Das war auch von einem Tag auf den anderen. Und so sind wir dort auch eingestiegen in Online-Vorträge und das machen wir inzwischen auch ganz bayernweit und auch das ist möglich. Also wenn man uns kontaktiert, kann man jederzeit auch zu einem Online-Vortrag oder eben einem Vortrag in einer unserer Dienststellen eingeladen werden.
Und Herr Hüllig beantwortet dann kompetent Fragen, wenn dann noch Fragen kommen.
Herr Hüllig hält tatsächlich einen umfangreichen Vortrag, zum einen eben in dieses Thema Vorsorgevollmacht und dann an einem weiteren Tag, meistens eine Woche später, dann zum das Thema Testament. Und ergeben sich im Laufe des Vortrages Fragen, die direkt beantwortet werden. Und individuelle Fragen kann man danach dann nochmal mit Herrn Hüllig meist besprechen. Zu individuelle Fragen kann man im Rahmen eines solchen Vortrages natürlich nicht beantworten. Aber man kriegt einen guten grundsätzlichen Einblick darin, was man zu beachten hat und dass es dringlich ist, sich um dieses Thema zu kümmern.
Ich habe gelesen im Internet bei den Maltesern, dass sie auch eine Broschüre zum Thema Vererben erstellt haben. Die kann man sich bestellen, wenn ich das richtig sehe.
Die kann man sich bestellen, genau. Und die schicken wir dann gerne einfach zu für die Personen, die sich dafür interessieren. Es gibt genauso eine Broschüre auch zum Thema Patientenverfügung. Und normalerweise schicken wir dann beides an die interessierten Personen.
Und wenn ich an einem Vortrag interessiert bin, wie erfahre ich, wann der nächste stattfinden könnte?
Derzeit wäre es so, dass Sie uns schreiben, ich interessiere mich grundsätzlich und dann würde ich Ihnen die Vortragstermine schicken.
Dann sind wir gespannt, wann der nächste Vortrag stattfindet. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, Herr von Soden, Herr Hüllig, dass Sie heute bei uns waren in den Malteser-Momenten und uns erklärt haben, wie es geht mit dem Thema Erben, Vererben, vor allem für die Malteser. Herzlichen Dank. Und das war's von uns in den Malteser-Momenten. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.
Münchner Kirchenradio, Malteser-Momente, Verbandsnachrichten.
Im Studio ist Willi Witte. Grüß Gott. Cynthia von Ferenczi ist die neue Leiterin des Malteser Besuchs- und Begleitungsdienstes in München. Im Besuchsdienst gehen Ehrenamtliche regelmäßig mit Senioren spazieren, führen Gespräche oder tätigen ab und zu kleinere Einkäufe. Als neue Leiterin übernimmt die studierte Kommunikationswissenschaftlerin die gesamte Koordination des Dienstes. Sie wolle zukünftig noch mehr Münchner Senioren aus der sozialen Isolation herausholen, kündigte von Ferenczi bei ihrem Dienstantritt an. Die Malteser in Wolfratshausen suchen für ihren Kulturdolmetscherdienst eine neue ehrenamtliche Leitung. Die soll die gut 30 ehrenamtlichen Kulturdolmetschenden im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen an Schulen und andere Einrichtungen vermitteln. Für die Leitungsaufgabe sollte man etwa 5 Stunden Zeit in der Woche mitbringen, heißt es in einer Mitteilung. Wer sich für den Kulturdolmetscherdienst interessiert, kann sich direkt an die Malteser in Wolfratshausen wenden. Die Malteser im Landkreis Fürstenfeldbruck haben Anfang März eine neue Trauergruppe für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen. Bei den Treffen können betroffene Kinder und Jugendliche im Beisein von Trauerbegleitenden über ihre Verluste sprechen und diese verarbeiten. Bereits seit einem Jahr begleiten Malteser Ehrenamtliche trauernde Kinder und Jugendliche in einer 1:1 Betreuung. Mit der neuen Trauergruppe wollen die Malteser nun noch mehr betroffene junge Menschen ansprechen und erreichen. Die Malteser im Erzbistum München und Freising präsentieren ihre Dienste in regelmäßigen Abständen bei verschiedenen Gelegenheiten. In den kommenden Wochen unter anderem bei der Blaulichtmeile in Erding im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags am 17. März. Beim Josefimarkt in Bad Reichenhall ebenfalls am Sonntag, 17. März von 12 bis 17 Uhr sowie beim Lindl-Sonntag in Traunstein am 7. April.
Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.